Das Miteinander von Mensch und Maschine ist nicht immer konfliktfrei. Nicht selten sind wir im Umgang mit Technik schlicht überfordert. Das Handy, das nicht so will wie wir, das Computerprogramm am Arbeitsplatz, das uns auch nach Wochen der Einarbeitung ein Buch mit 7 Siegeln bleibt, die Webseite, wo wir den Weiterleitungsbutton nicht finden können. Am Institut für Arbeitswissenschaften und Betriebsorganisation des Karlsruher Instituts für Technologie hat man sich vorgenommen, solche Reibungsverluste im Umgang des Menschen mit der Maschine zu beseitigen, Arbeitsplätze so zu gestalten, dass sie sich den körperlichen und emotionalen Bedürfnissen der Mitarbeitenden optimal anpassen. Wann sind sie müde, wann überfordert und wann so konzentriert, dass man sie vor Störungen durch Telefon oder E-Mail schützen muss? Der Einsatz künstlicher Intelligenz kann einen entscheidenden Beitrag zu einer menschenfreundlicheren Arbeitswelt leisten.
Wir schauen Menschen zu, was sie eben gerade im Moment tun. Wir beobachten, wir machen Videoanalysen und wir setzen uns dann eben nochmal zusammen und sagen, was sind denn jetzt genau die Anforderungen? Wie muss Technologie gestaltet sein? Also wo ist der Nutzer vielleicht langsamer? Wo versteht er vielleicht etwas nicht? Welche Aufgaben möchte ich überhaupt erfüllen mit der Software? Und das muss jetzt eben nicht unbedingt eine künstliche Intelligenz sein, sondern wie muss das Werkzeug, der Arbeitsplatz, die Software gestaltet sein, sodass sie eben die Anforderungen trifft.
Die Professorin Barbara Demel leitet das Institut für Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation am Karlsruher Institut für Technologie. Ein wichtiger Schlüssel zur Beurteilung des Menschen im Umgang mit Werkzeug, Software oder Maschinen ist die Beobachtung seiner Augenbewegungen.
Der Blick ist eins von vielen Verhaltensdaten, also eine ganz besondere Rolle hier jetzt bei uns am Institut sind tatsächlich Augen- und Blickverhalten. Einfach deshalb, weil viel in unseren Augen- und Blickbewegungen kodiert ist. Zum einen wird sehr viele Informationen visuell verarbeitet von den meisten Menschen und vor diesem Hintergrund kann man eben sagen, da wo Augen- und Blickbewegungen sich hinwenden, wird visuelle Information aufgenommen und dies eben wieder der Ausgangspunkt, um dann eben etwas zu tun. Und vor diesem Hintergrund ist es wichtig. In den Augen- und Blickbewegungen steckt aber zum Beispiel auch emotionale Information, also ob ich gestresst bin, ob ich überfordert bin, ob ich vielleicht auch erschrocken von etwas bin. Also es ist nicht nur die kognitive Informationsverarbeitung, sondern ich kriege auch Aussagen über den Zustand des Nutzers, also angefangen von emotionalen Stresssituationen bis hin zur Müdigkeit. All das steckt eben im Auge.
Natürlich können auch andere körperliche Reaktionen Aufschluss über die Befindlichkeit der Mitarbeitenden bieten, beispielsweise der Hautwiderstand.
Allerdings sind diese Parameter häufig leicht verrauscht. Also wenn ich mich draußen bewege, also an einem realen Arbeitsplatz, mache ich so viele Dinge gleichzeitig, dass ich vielleicht dieses schwache Signal, das Information über den Zustand des Nutzers kodiert, nicht mehr richtig erfassen kann. Und vor dem Hintergrund sind es häufig Signale, die eben einfach mit einem Laborexperiment erfasst werden, aber die am echten Arbeitsplatz vielleicht eine nachgelagerte Rolle spielen. Also ich kann mal so ein Beispiel nennen, wo wir die Hautleitfähigkeit erfasst haben. Und zwar war das im Fahrsimulator. Und da ging es uns darum zu schauen, ob wir einen Ausschlag sehen, wenn der Fahrer vor einer riskanten Fahrsituation steht. Und tatsächlich gibt es so ein Bauchgefühl, so ein Ausschlag, noch bevor dem Fahrer bewusst wird, das wird jetzt aber eine brenzlige Situation. Aber ich glaube, beim realen Autofahren wäre es sehr schwierig, das zu messen. Wir konnten das zum Beispiel auch nur, indem wir die Elektroden auf die Fußsohle geklebt haben und nicht auf die Hände, weil die bewegen sich gleichzeitig noch. Und es musste eben alles sehr kontrolliert stattfinden, dass wir so ein Signal tatsächlich erfassen können. Vor dem Hintergrund ist es interessant im Labor, aber schwierig, es ins Feld zu bringen.
Mit den erhobenen Daten kann ein individuelles Verhaltensprofil erstellt werden. Die künstliche Intelligenz erkennt dann, ob der Mitarbeitende gerade ermüdet oder anderen Stressfaktoren ausgesetzt ist. Eine Maschine oder ein Roboter kann darauf reagieren, das Tempo drosseln oder gar eine Pause einlegen. Die Arbeitswissenschaftlerin betont, dass adaptive Maschinenschnittstellen in keinem Fall zur Überwachung der Leistung missbraucht werden dürfen. Gerade bei sicherheitskritischen Arbeiten, wie beispielsweise der Flugüberwachung, geht es darum, den Arbeitsplatz menschenfreundlicher zu gestalten. Danach richte sich auch der Einsatz möglicher Sensorik.
Was ist es für ein Arbeitsplatz? Geht es um manuelle Montagestationen? Geht es um einen Arbeitsplatz in der Flugsicherung? Also es geht immer darum, Wie schaut der Arbeitsplatz aus? Ist es ein Arbeitsplatz mit Kundenkontakt? Ist es ein Arbeitsplatz, wo einfach Daten verwaltet werden? Es gibt nie pauschale Antworten, sondern es ist einfach die Frage, der Arbeitsplatz muss wirklich so gestaltet sein, dass die Ziele, die Anforderungen erfüllt werden. Und erst vor diesem Hintergrund, was möchte der Nutzer eigentlich, kann man sagen, was man realisieren muss und möchte. Also das ist tatsächlich immer sehr auf die Situation zugeschneidert.
Adaptive Mensch-Maschine-Schnittstellen sind seit langem Thema der modernen Arbeitswissenschaft, beispielsweise in der Zusammenarbeit mit Industrierobotern.
Dass der Roboter sowohl den mentalen als auch den körperlichen Stress diagnostiziert. Also einmal über die Kräfte, die gehoben werden, der körperliche Stress und der mentale Stress über die Augenbewegungen. Und es ist dann tatsächlich eben so, dass der Roboter sich dann adaptiv meistens langsamer verhalten hat, wenn er eben so einen Stresszustand diagnostiziert hat.
Frau Professor Demel ist überzeugt, dass sich mit der KI-gestützten Anpassung von Arbeitsplätzen auch ganz neue Möglichkeiten der Inklusion ergeben.
Ich glaube, tatsächlich, dass die künstliche Intelligenz ein sehr, sehr großes Potenzial hat, überhaupt inklusiv zu sein. Also ich rede jetzt nicht nur von Menschen mit einer Behinderung, sondern auch zum Beispiel Sprachbarrieren zu überwinden. Also das sieht man auch, dass es eben bestimmte Sprachübersetzungsprogramme gibt, die jetzt auch in aller Munde sind und die eben auch schnell helfen, Barrieren zu überwinden. Oder dass es eben auch Tools gibt, Software-Tools, die mir helfen, etwas leichter verständlich zu formulieren, wo ich vielleicht einen Text eingebe und dann sage, jetzt bitte in leichter Sprache. Das heißt, letztendlich gibt es ja immer die Situation, wo jemand vielleicht mit Schwächen oder mit Barrieren konfrontiert ist. Und ich glaube, dass künstliche Intelligenz schon gut dazu beitragen kann, solche Barrieren zu überwinden. Konkret ein Forschungsprojekt, das wir jetzt gerade haben, da geht es darum, in der Berufspädagogik Ausbildungsinhalte adaptiv zu gestalten. Also wir sprechen alle vom Fachkräftemangel und vielleicht hat auch nicht gerade jeder den Azubi, den er sich wünscht. Und muss mit der gegebenen Situation eben was anfangen. Und man kann Lehrinhalte einfach heute leichter adaptiv gestalten, als das früher der Fall war. Früher hatte jeder das gleiche Lehrbuch, jeder hatte die gleiche Situation in der Berufspädagogik. Heute kann man sagen, vielleicht muss ich jemanden, der ein eingeschränktes Arbeitsgedächtnis hat, vielleicht muss ich da Inhalte anders präsentieren. Vielleicht kürzer, vielleicht öfter, vielleicht muss ich auch die Modalität ändern. Und natürlich kann das ein Lehrer nicht leisten. Aber wenn ich so eine Software adaptiv gestalten kann oder Lehrinhalte adaptiv gestalten kann, dann kann ich es halt vielen leichter machen, kann am Ende vielleicht dazu beitragen, dass alle das gleiche Kompetenzniveau erreichen oder annähernd.
Wie immer, wenn Daten als Grundlage für den Einsatz künstlicher Intelligenz erhoben werden, stellt sich auch hier das Problem des Schutzes sensibler, persönlicher Daten.
Man muss sich am Anfang eben schon Gedanken machen, welche Daten erhebe ich, wie speichere ich die, wann schmeiße ich sie auch wieder weg, wie aggregiere ich sie, wer hat Zugriff drauf. Also die Daten entstehen, aber man muss sich eben im Vorfeld schon ein ganz klares Konzept machen, was mit diesen Daten passiert und wie man damit umgeht. Und das dann auch den Nutzern transparent gestalten, weil das ist auch ein großer Teil, um eben Vertrauen in so ein technisches System überhaupt erst zu ermöglichen.
Gerade im Umgang mit Software gibt es gegenwärtig eine gefährliche Tendenz bei der Nutzerführung, die sogenannte Intention Prediction. Das heißt, die Maschine versucht vorherzusagen, was der sie bedienende Mensch als nächstes tun wird. Damit kann die beabsichtigte Leichtigkeit des Umgangs mit der Technik in Manipulation umschlagen.
Das geht ja auch zum Beispiel darum, welche Informationen wird mir angezeigt. Also im einfachsten Fall ist es ja vielleicht Werbung, die ich dann annehmen kann oder nicht. Im anderen Fall sind es vielleicht auch einfach Nachrichteninhalte. Und dann ist man wirklich ganz stark in der Beeinflussung. Also dieses Antizipieren und dieses Vorwegnehmen und damit eben auch Beeinflussen halte ich für einen extrem wichtigen Punkt, dass man den ernst nimmt. Technologisch geht einiges. Und hier ist es vielleicht auch so ein Stück weit Nutzeraufklärung. Also dem Nutzer eben auch klar machen, dass so etwas gefährlich sein kann, dass so etwas möglich ist und dass man dadurch ein Stück weit auch die Wahrnehmung der Realität beeinflussen kann. Und das, denke ich, ist ein Punkt, der weit über die Technik hinausgeht und der einfach in Richtung Nutzeraufklärung und Nutzertransparenz geht. Und das ist letztendlich auch mit unserer Verantwortung, so etwas einfach deutlich zu machen. Also diese adaptive Gestaltung, die hat unwahrscheinlich viel Potenzial, aber es ist eben dieses, den Nutzer nicht zu bevormunden, eben nicht Dinge zu antizipieren, die er vielleicht nicht möchte. Und hier eben das Richtige mit der richtigen Dosis zu antizipieren, sodass es wirklich zum Wohl ist, also zur Performancesteigerung, zum etwas besser machen. Das ist tatsächlich, wie ich finde, eine sehr, sehr schwere Nuss, wo zwar viel Potenzial drin steckt, aber das gut zu machen ist sehr schwer.
Für Frau Professor Demel entscheidet der ethische Einsatz dieser Technologien darüber, wie die Arbeitswelt von morgen aussehen wird.
Es wird ja häufig von den Arbeitswelten gesprochen. Also wenn man über die Zukunft redet, in dem Zusammenhang trifft man ganz häufig den Plural an. Und ich glaube, wir stehen eben gerade an einem Punkt, wo es verschiedene Szenarien gibt. Manche sind da total erschreckend oder vielleicht auch total dystopisch und manche können eben einfach sehr positiv sein. Und ich glaube, dass wir im Moment tatsächlich an so einem Punkt stehen, wo die Technologie uns vielfach unterstützen kann. Also vielleicht bessere Entscheidungen zu treffen, bessere Ergebnisse zu machen, als wir es heute tun. Und ich würde mir wünschen, dass wir in diese Richtung gehen. Also, dass wir die Technologie wirklich zum Guten nutzen und diesen Hebel, diese Möglichkeit, die uns eben auch mit der Datenauswertung, mit der KI zur Verfügung steht, dass wir den wirklich vollends ausschöpfen. Und für mich würde das heißen, eine ganz starke technologische Unterstützung, bei der wir bessere Ergebnisse liefern, als wir sie heute liefern können. Dann aber auch eine Entlastung, dass Technologie auch Aufgaben übernimmt, die wir heute vielleicht eher als Bad Jobs bezeichnen würden, also repetitive, monotone Tätigkeiten. Das wären so die beiden Wünsche, die ich hätte.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.